Ist Javier Milei der Teufel schlechthin in Argentinien? Geht es der Bevölkerung wirklich schlechter oder doch besser? Das ist die Frage, die wir heute klären in unserem Interview mit dir, Madeleine. Schön, bist du im Interview dabei quasi. Ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist bei uns im Team dabei. Du hast aber viel Erfahrung gesammelt in Argentinien, warst jetzt gerade wieder über Neujahr in Argentinien. Du hast 2,5 Jahre in Argentinien ein Business aufgebaut. Das heißt, du kennst die Bevölkerung, du weißt, was es ökonomisch bedeutet, wenn du ein Business aufbaust oder aufgebaut hast in Argentinien. Jetzt warst du wieder da und deshalb wollen wir von dir wissen, weil es eine super, super spannende Frage ist, wie geht es in Argentinien oder wie geht es in Argentinien, wie geht es dem Land? Weil wir lesen ja bei uns eigentlich nur alles schlecht. Alles, was Javier Milei macht, alles scheiße und vorher war alles besser. Bevor wir die Frage beantworten, vielleicht willst du ganz kurz den Zuschauern so ein bisschen mitteilen, was hast du genau gemacht? Was für ein Business hast du aufgebaut in Argentinien?
Ja, sehr gerne. Also ich bin nach Argentinien gegangen und habe dort eigentlich eine Flugsafari in einem Wasserflugzeug aufgebaut. Das ist das einzige Wasserflugzeug in ganz Südamerika, das so Reisen, wie wir sie kennen, in Afrika gemacht hat, nach Patagonien, in verschiedene Lodges sind wir geflogen und haben so dieses Reisebusiness eigentlich aufgebaut. Das war aber eigentlich nur ein Teil eines großen Immobilien- und Tourismusprojekts. Also wir haben dort auch ein Festival zusammengestellt und durchgeführt, verschiedene Events über das Jahr hinweg und eigentlich auch ja, Land und Häuser verkauft.
Okay. Ja, wir haben ja viel jetzt auch über Mittag, in den Pausen, haben wir viel auch immer wieder mal über Argentinien gesprochen. Du hast auch sehr gute Kontakte immer noch. Ich glaube, jetzt eine Freundin von dir, glaube ich, auch hier in der Schweiz wieder. Also du sprichst auch Spanisch.
Genau.
Steht kein Wort, aber also du bist eigentlich voll integriert gewesen quasi. Oder immer noch. Jetzt erzähl uns doch mal, wie war es dazu mal vor knapp 2,5, 3 Jahren, als du in Argentinien angekommen bist? Was hast du, also wie war so die Stimmung? Wie waren die Leute drauf? Wie war es so für dich als Schweizerin? Jetzt komme ich hier in Argentinien an. Wie war es für dich?
Also vorneweg, es war komplett anders. Oder ich habe es anders wahrgenommen, als es heute ist. Damals bin ich dort angekommen und habe immer bewundert, wie die Leute so positiv sind in einem Land, als das wirklich ein bisschen im Chaos am Untergehen scheinte. Aber die Leute waren eigentlich immer super drauf. Ich habe von ihnen auch vor allem mitgenommen, dass sie nicht nach den Problemen suchen, sondern straightforward und nach Lösungen suchen und auch immer versuchen, neue Wege zu finden, wie sie wieder aus irgendetwas herauskommen. Und ich denke, das ist ganz stark auch aus ihrer Wirtschaftslage geprägt. Also sie sind so aufgewachsen, dass es eigentlich nie stabil ist. Es ist immer Improvisation. Es gibt auch sehr viele Schlupflöcher. Die Grauzone ist irgendwie gefühlt riesig im Vergleich zur Schweiz. Und das war für mich extrem spannend, das so Schritt für Schritt kennenzulernen. Und auch mit den Leuten, also im Team waren alles Argentinier, außer der Chef, der war auch ein Schweizer. Und das war super spannend, da wirklich komplett einzutauchen in diese Kultur auch.
Also es war sozusagen wirklich eine Improvisationskultur, sozusagen.
Ja, ich habe das schon ein bisschen so wahrgenommen, weil einfach auch Gesetze jetzt gerade beispielsweise in diesem Immobilienprojekt, da geht es um Verträge, die über Jahre hinweg halten müssen. Und da hat man immer so gesprochen, ja, wenn dann wieder das Government wechselt oder die Regierung wechselt, dann schauen wir dann wieder. Und das war für mich so, bei uns ist alles so in Stein gemeißelt, so gerade wenn wir über Verträge sprechen. Und da ist dann so, ja, wir schauen eigentlich immer wieder so in Zyklen, wie es dann halt dann irgendwann ist. Und es hat seine positiven und negativen Seiten. Also gerade in diesem großen Projekt hat es auch sehr viel Positives, weil vieles kann sich noch ändern, kann wieder ändern. Es ist so ein ongoing Prozess und das war für mich sehr spannend.
Okay, jetzt bist du da angekommen, Kulturschock sozusagen, also im Positiven. Wie hast du dann auch das erlebt, ganz am Anfang, ich meine, du musstest ja Dinge kaufen, Hotel, Wohnung etc. Das große Thema ist immer die Inflation. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das dazu mal?
Dazu mal war es so, dass das größte Thema war eigentlich dieser Official Dollar und dieser Blue Dollar. Also sie hatten wie so 2 Dollar Kurse, weil man hat trotzdem im Gedächtnis immer alles in den in den US-Dollar eigentlich umgewandelt. Das war trotzdem so die Referenzwährung, weil der Pesos einfach so stark immer geschwankt hat. Und das war für mich eine sehr entfremdende oder aber eine sehr fremde Erfahrung, weil wir haben die ganze Zeit gerechnet. Und jetzt auch im Business, beispielsweise, wenn wir Lodges reservieren mussten oder Preise. Ich war eigentlich ständig am Verhandeln. Geht es jetzt um den offiziellen Dollar oder geht es um den Blue Dollar und wie rechnen wir jetzt ab? Und damals war die Differenz wirklich die Hälfte. Also der Official Dollar war doppelt so teuer. Und das war gerade im Business eine Riesenzahl. Je nachdem, mit welchem Dollar dann man am Ende abrechnet, war das ein Riesenunterschied.
Also das heißt, wenn du jetzt, du kommst an als Touristin quasi oder du besuchst das Land, hast hier, ich sage jetzt mal, 1000 Schweizer Franken dabei gehabt, jetzt tauschst du das. Welchen Dollar nimmst du?
Also alles, was über Kreditkarten, über irgendeine Geräte und so weiter fließt, war official. Also das war eigentlich doppelt so teuer.
Also doppelt so teuer, als wenn du...
Als den Blue Dollar. Als wenn ich eigentlich... Budgette nennen wir das im Spanisch. Wenn ich eigentlich mit den Banknoten in Dollar gekommen bin, hatte ich einfach diesen Blue Dollar, was wirklich der Dollar wert war. Mhm. Und alles, das über Transaktionen gelaufen ist, war über dieser Official Dollar und war eigentlich wie doppelt so teuer. Also ich musste mehr dafür bezahlen.
Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel kaufe, keine Ahnung, kostet ein Dollar, Blue Dollar, du musst aber den doppelten Preis bezahlen.
Ja, wenn du mit deiner
Kreditkarte
bezahlst. Oder sie haben das wie bei uns irgendwie mit Twint oder diesen Apps, dann hast du einfach mehr bezahlt.
Okay.
Und das war schon sehr einschneidend, weil es war eine ständige Rechnerei. Und deshalb ich habe beispielsweise viel mit Western Union gearbeitet, weil ich dort einen Mittelkurs erhalten habe. Mhm. Auf die Bank zu gehen und Geld abzuheben, war ein No-Go. Also wirklich, die haben mir so viele Kommissionen darauf geschlagen, dass ich eigentlich mehr bezahlt habe, als ich dann effektiv dann Pesos in der Hand hatte. Deshalb habe ich eigentlich immer mit Dollar über diese Western Union Geld bezogen und dann eigentlich mit Bargeld bezahlt.
Also Bargeld mit?
Mit Pesos.
Mit Pesos.
Ja, genau.
Also du hattest eigentlich den Blue Dollar, das ist der richtige Dollarkurs, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, der effektiv.
Ja, dann hast du den digital, ich bezahle mit digitalen Medien Dollar, der ist doppelt so hoch. Ich meine, wer bezahlt dann mit diesen Mitteln? Eigentlich fast niemand. Also würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, kannst du nachher darauf eingehen. Und dann hast du noch den Peso.
Genau, also du zahlst eigentlich alles in Pesos. Es kommt einfach immer darauf an, mit welchem Umrechnungskurs, dass du rechnest. Okay. Schlussendlich im Inland hast du immer mit Pesos bezahlt. Die Frage war einfach immer, zu welchem Dollarkurs kann ich jetzt da diesen Pesos wechseln? Und das war eine riesige Rechnerei die ganze Zeit. Und wie du jetzt gerade erwähnt hast, das ist genau das Ding, oder? Alles, was quasi offiziell war, war ja schon ein bisschen auf der Hand. Ja, dass sie da Schlupflöcher gesucht haben, damit man eben nicht so viel mehr dafür bezahlen muss. Also das war schon...
Okay, dann besteht eigentlich der Alltag nur daraus, ich arbeite irgendwie, aber die gleiche Zeit wende ich auf, um irgendwelche Rechnungen, Umrechnungskurse, wo finde ich den besten Kurs etc. So.
Voll. Und da macht es natürlich noch einen riesen Unterschied, dass damals konnten sie nur einen bestimmten Betrag dann auch in Dollar wechseln. Das heißt, es war für sie sehr schwierig zu sparen oder etwas auf die Seite zu legen, weil der Pesos hat so stark immer geschwankt. Und sie konnte nur, ich bin nicht mehr sicher, einen gewissen Betrag in Dollar quasi abheben oder sparen. Und dann war das wie aufgebraucht. Das heißt, okay, Leute, die keinen Zugang zu externen Konten oder irgendwie eine Verbindung zum Ausland hatten, da war schon eine Riesenschere. Weil alle, die diesen Zugang nicht hatten, die waren einfach mal schon mal weg vom ganzen Resten der Welt, oder?
Aber das heißt, die Löhne im Land, die kriegst du immer im Peso?
Ja.
Okay, und dann in dieser Sekunde, wo du es kriegst, rennst du irgendwo hin oder machen die Leute und wechseln es so gut es geht in Dollar, weil das werterhaltender ist. Habe ich das richtig verstanden?
Damals ja, aber es war nur einen bestimmten Betrag dann auch möglich.
Ja, genau, logisch, aber genau, eine Limite. Genau.
Genau, genau.
Weißt du noch, ist Hälfte, ein Drittel vom Lohn, ein Viertel, weißt du das noch ungefähr?
Ich bin nicht mehr sicher, aber es waren irgendwie wenige 100 oder 1000 Franken im Monat, also wirklich nicht viel.
Ja, wie viel verdient ein durchschnittlicher Argentinier?
Das ist jetzt auch immer schwierig, weil damals...
Ja, was hast du bezahlt, sagen wir so, oder?
Nein, damals waren beispielsweise die Durchschnittslöhne waren bei 500 Dollar. war der Durchschnittslohn.
Im Monat.
Im Monat. Und jetzt ist das alles auch ein bisschen anders. Und ich glaube, ich bin aber nicht mehr sicher, ob sie irgendwie $300 dann quasi sparen konnten. Aber natürlich brauchten sie das dann auch, um zu leben.
Logisch.
Und das hat sie schon ein bisschen so abgeschnitten, weil alles, was sie mit der Kreditkarte bezahlt haben im Ausland, haben sie auch so wie Kommissionen darauf bezahlt, durch die Kreditkartenfirma darauf geschlagen. Also du wurdest wie gezwungen, im Inland zu etwas zu kaufen, Reisen im Inland zu buchen. Weil alles im Ausland hast du wie einfach einen Penalty bezahlt.
Was einfach so ein Verhältnis, du hast einen niedrigen Lohn, aber hast extrem hohe Kosten, was im Verhältnis nachher wieder zu viel Gebühren und weiß ich was alles sind. Also wenn du sagst, okay, ich nutze das und kaufe im Land was und ich mache hier was, so verstehst du.
Ja, also beispielsweise Reisen ins Ausland hatten sie, glaube ich, fast 40% Kommissionen. Dann bleibst du im Inland, weil, ja.
Ja, das ist heftig, das ist heftig. Das ist heftig. Okay.
Es sind einfach so Dinge, die da implementiert waren, die dich wirklich auch dazu gezwungen haben. Mhm. Im Inland, ja. Dieser Markt war so geschlossen aus diesen Gründen eigentlich.
Wie war es denn, du hast mir mal erzählt, dass ihr habt wöchentlich Löhne ausbezahlt.
Ja.
Wie ist das so abgelaufen? Du hast mir irgendwas erwähnt, du hast irgendeine Tabelle gehabt, dann musst du irgendwas umrechnen und dann gibt es hier Cash oder wie lief das ab?
Genau, das war eigentlich bei der zur Amtseinführung. Also vorhin haben wir das auch schon gemacht. Die Arbeiter, die sind wöchentlich eigentlich zu uns ans Fenster beim Büro gekommen und wir haben da ausbezahlt den Lohn auf die Hand, was sie bekommen haben. Und als der neue Präsident eingeführt wurde, war ja die Inflation so stark, dass wir eigentlich wöchentlich anhand von einer Skala diese Löhne anpassen mussten. Also das war wie so eine Orientierung, weil du musst dir vorstellen, in den Läden in den ersten Monaten war teilweise auch nichts mehr angeschrieben, weil die Preise sind so schnell, so stark gestiegen, dass ich in den Laden ging und ich wusste nicht, was ich am Ende bezahlen muss.
Also das heißt eigentlich, sagen wir, ich kriege pro Woche 250 Dollar, oder? Oder also
Pesos, ja.
250. Und die Inflation war so, dann habt ihr die Tabelle, dann in der Woche 2 habe ich nicht mehr 250 gekriegt, zum Beispiel dann 500. Einfach weil halt der Peso sich so schnell entwertet hat.
Genau, also wir müssen aufpassen, umgerechnet sind es dann ungefähr 200 oder 500 Dollar, was Beispiel. Auch immer. Ja. Aber einfach der Pesos hat sich, ja, dann hast du einfach anstatt eine solche Beige eigentlich von Noten hast du so einfach so viel Bündel, hast du dann so viel bekommen. Ja.
Und ihr habt da dann einmal im Monat so eine Umrechnungstabelle gekriegt oder wöchentlich oder täglich?
Nein, ich weiß nicht genau, wie die abgedatet wurde, aber wir haben diese wöchentlich konsultiert.
So krass.
Ja, es war wirklich krass. Am Anfang war das so, wow, und auch meine Kolleginnen, die da ihre Wohnungen haben, die haben von einem Monat auf den anderen dreimal so viele Stromkosten beispielsweise gehabt. Also am Anfang ist alles explodiert.
Also das heißt, die Löhne sind wahrscheinlich nicht so schnell nachgezogen, wie die Kosten explodiert
sind. Genau, genau.
Und das war zum Amtseintritt oder zum Amtsbeginn von Javier Milei?
Ja, richtig, genau.
War das sozusagen das Endstadium von Argentinien? Oder wie hast du es erlebt?
Ja, also vorhin war klar, so kann es irgendwie auch nicht mehr weitergehen, weil es war so geschlossen und irgendwie so kompliziert alles und so weiter. Und dann mit der Einführung von Javier war es einfach einen krassen Schnitt, weil wegen der Inflation, wegen der Unsicherheit, was passiert jetzt, vor allem wegen den Preisen auch. Ich weiß auch noch beispielsweise, wir sind angestanden mit dem Auto, Schlange gestanden, um zu tanken, weil die Opposition, die hatte alle diese Truckfahrer gesagt, wir fahren jetzt nicht mehr. Das heißt, wir liefern nicht mehr aus. Es wird auch kein Benzin oder was auch immer, Treibstoff mehr geliefert. Und dann hatten wir effektiv eine Knappheit an Treibstoff an den Tankstellen.
Also das war, weil die gestreikt haben wegen Milei?
Genau, die haben gesagt, wir machen bei dieser Politik nicht mit. Und du spürst ein bisschen, wie diese Vernetzungen, wie krass oder wie verankert die sind. Also dass jemand überhaupt so eine Macht hat, ja. um ein ganzes Land oder quasi alle Tankstellen halb lahmzulegen.
Das ist eigentlich sozusagen die Gewerkschaft, die da eingegriffen hat.
Ja,
quasi.
Eigentlich die Opposition.
Oder wie sie heißt,
Opposition. Ja, genau, die eigentlich, die eigentlich nicht einverstanden waren mit dem Wahlergebnis. Die haben dann einfach mal zugemacht. Und ich weiß noch, wir haben dann im Haus mit dem Kanister mein Auto gefüllt. Also es war so, und dann war schon so, wow, jetzt sind wir irgendwie im Wilden Westen angekommen. So die Übergangsmonate waren schon einschneidend.
Aber wie war es, bevor er, der ganze Wahlkampf?
Mhm.
Meine, bei uns in den Medien haben wir ja gelesen, niemand will ihn und bla 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 und wie schlecht er ist und so weiter. Und wie hast du es wahrgenommen vor Ort? Also gab es da eine Differenz, eine Kluft zum Beispiel zwischen jung und alt oder zwischen arm und reich oder keine Ahnung, hast du da was mitbekommen? Ich meine, das war ja eigentlich, also da war's, war ja eigentlich der Wahlkampf, glaube ich noch. Also ich
voll, ja.
Im Gang, oder?
Ja.
Wie hast du das mitbekommen? Ich meine, auch in deinem Freundeskreis etc. Wie waren die wirklich drauf? Was haben die gesagt? Wie haben sie das Ganze wahrgenommen?
Also was ich mitbekommen habe, ich könnte das jetzt nicht irgendwie in Gruppen einteilen, aber was ich mitbekommen habe, waren immer so ein bisschen die Argumente, so kann es auch nicht mehr weitergehen. Brauchen wir einen krassen Schnitt? Braucht es eine einschneidende Veränderung? Und wer bringt diese? Das ist so, was ich mitbekommen habe, oder?
Also das war wirklich so in den Köpfen der Leute.
Genau, so. Entweder wir machen jetzt einfach ein bisschen so weiter, wie es war. Und irgendwie war ja das auch nicht unbedingt zielführend. Und dann war so die Frage, okay, wer bringt eigentlich die Wende? Oder wie heftig muss die Wende sein, damit es eine Veränderung dann auch gibt? Und das ist so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe. Ich denke, von der Gegenseite war vor allem so ein bisschen so die humanitäre Seite, die immer so ein bisschen angekreidet wird, dann so sein Vorgehen, seine Wortwahl, seine vielleicht auch schon fast provokative Art, so, die ist einfach, war einfach sehr stoßend. Mhm. Ich glaube, das hat ihm nicht so stark in die, oder das war etwas, das ihm nicht so stark in die Karten gespielt hat. Aber irgendwie hat man doch gespürt, die Leute möchten so auch nicht mehr weiterfahren. Sie möchten, etwas muss geschehen, oder, im Land. Und deshalb glaube ich, am Ende, ja, ist es dann eigentlich auch so herausgekommen.
Okay, also die Leute, der Leidensdruck war so hoch, dass sie gesagt haben, wir müssen eine radikale Wendung machen. Also wir können nicht hier ein bisschen was machen und hier ein bisschen was machen, sondern wir müssen radikal was ändern. Das war so die Einstellung, die du dann am Ende auch so wahrgenommen hast.
Ja, ich habe das so wahrgenommen und Argentinien ist ja so groß. Ich war in Mendoza, das ist ja an der anderen Kette zu Chile. So in der Mitte des Landes und beispielsweise aus Buenos Aires, was ja irgendwie 1000 Kilometer weit weg ist, hat man ganz anderes wahrgenommen bei Demonstrationen. Die Leute gingen auf die Straße, es war viel mehr Tumult. Als dass ich jetzt in San Rafael Mendoza wahrgenommen habe, war es eigentlich so im Allgemeinen relativ ruhig.
Mhm.
So, die Stimmung.
Also klassisch wie bei uns, oder? Stadt-Land-Kluft, oder? Das ist eigentlich 1:1, kann man übertragen sozusagen, ja, auf die Situation. Nur natürlich heftiger.
Ja, ja.
Okay, spannend. Und dann, als er gewählt wurde, hast du gesagt, am Anfang viel Unsicherheit, Preise waren nicht mehr angeschrieben, die Opposition ist auf die Straße gegangen, Benzin blockiert, was weiß ich, was alles. Wie lange warst du noch da? Bis das, oder wie lange war er schon im Amt? Weißt du das noch?
Also ich bin im Juni oder Juli zurückgekommen. Also das erste Halbjahr habe ich eigentlich noch miterlebt, mhm, vor Ort. Da war einfach viel los mit den Beispielen, die ich genannt habe. Sehr viel Unsicherheit. Die Leute, die kamen nicht mehr bis zum Ende des Monats. Es hat auch viele stark getroffen. Das war sehr hart am Anfang für die Bevölkerung, weil sie auch nicht wussten, wohin es geht, oder? Mhm. Wird es jetzt einfach noch schlimmer. Mhm. Und man hat gedacht, das geht gar nicht mehr schlimmer.
Okay.
Und vor allem halt mit dieser Abwertung zu fast 50% von diesen Pesos war einfach Ausnahmesituation.
Mhm.
Und wir haben das auf verschiedenen Ebenen gemerkt, dass das einfach sehr starke Instabilität herrscht und man überhaupt nicht mehr planen kann, sofern man vorher geplant hat. Aber ja, es war schon am Anfang sehr hart für die Leute. Ja. Und ich bin jetzt ja wieder zurückgegangen.
Genau, jetzt warst du jetzt Ende 24, warst du wieder in Argentinien.
Genau.
4 Wochen war es, glaube ich, oder?
Genau, war ich jetzt wieder da. Und was ich sofort wahrgenommen habe, sind die Preise. Es ist jetzt alles viel teurer, im Sinne von einfach etwa 3 bis 4 Mal teurer als noch vor seiner seiner Amtseinführung.
Weißt du warum?
Also einerseits hat er diesen Blue Dollar oder diesen Official und Blue Dollar, das hat er abgeschafft. Mhm. Also es gibt jetzt, die sind jetzt fast gleich. Also diese ganze Thematik, um welchen Kurs nehmen wir jetzt dann so, die erübrigt sich jetzt.
Ja, du hast mir vorhin eine Webseite gezeigt, da gibt es gar noch den Netflix-Dollar.
Netflix-Dollar und den Tarjeta-Dollar und einfach diese verschiedenen Dollar-Kurse, die man da zu diesen Pesos abrechnen kann. Und das war schon noch ja, spannend zu sehen. Also ich kann ein Beispiel machen, beispielsweise Coiffeur war vorhin 15 Dollar oder so. Und jetzt musste ich dreimal so viel bezahlen. Ist immer noch wenig im Vergleich zu Schweiz beispielsweise, natürlich. Aber für die Leute vor Ort ist das natürlich eine markante Einschneidung.
Die Frage ist ja, es wurde teurer. Also ich rate jetzt einfach mal so ins Blaue. Wahrscheinlich war es wahrscheinlich auch so in Argentinien. Kannst du mir gerne sagen, ob es stimmt oder nicht. Dass vieles wahrscheinlich auch künstlich tief gehalten wurde. Also weißt du, die Regierung hat gesagt, so viel dürft ihr dafür verlangen oder Subventionen, damit die Preise tief sind. Ist das korrekt?
Ja, krasse Subventionen hatten sie dann auf oder verschiedene Taxes und das ganze System ist er ja jetzt so am Aufbrechen. Mhm. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer, glaube ich, in diesen Geschichten. Aber im Grundsatz, was ich jetzt wahrgenommen habe, die Leute sind viel ruhiger. Es herrscht eine gewisse Stabilität. Die Löhne haben sich auch entsprechend jetzt über die Zeit angepasst. Gewisse Dinge braucht es noch viel mehr Zeit. Das kann jetzt nicht in knapp einem Jahr natürlich geändert werden. Aber auch ja, in einem Freundeskreis, den ich war, die waren sehr gegen ihn. Und mittlerweile sind sie auch so, okay, irgendwie kommt das jetzt irgendwie doch so ein bisschen ins Rollen und irgendwie kann es vielleicht jetzt doch gut kommen und es stabilisiert sich langsam. Also die Stimmung ist eigentlich ziemlich positiv im Moment.
Okay.
Also positiv. Man hat sehr viel Hoffnung, dass mit den neuen Einführungen ja, dass gewisse Stabilität herrscht und vor allem auch mit der Marktöffnung. Also sie haben jetzt auch Zugang zu internationalen Online-Plattformen, um etwas zu bestellen.
Zum Beispiel?
Beispiel.
Also Amazon oder
genau, so. Okay. Genau. Sie können, und das macht natürlich, das wirbelt jetzt eigentlich den ganzen Markt nochmals durch.
Konkurrenz.
Konkurrenz für den Konsumenten im Moment bekommt er alles günstiger, oder? Weil jetzt die Preise und die Produzenten, die müssen jetzt ja an ihrer Wertschöpfungskette arbeiten und schauen, wo sie jetzt da, ja, was sie jetzt anpassen können. Und das ist jetzt irgendwie schon spannend. Also am Anfang war von der totalen Krise, spürte ich jetzt ein bisschen Stabilität, ein bisschen Ruhe. Man denkt jetzt auch über Sparen nach beispielsweise. Man kann jetzt besser kalkulieren, weil man weiß auch nicht, wenn man eine Sparquote von X hat, dass man die nächsten Monate immer noch hat. Und das bringt eine gewisse Ruhe hinein.
X ist was?
X, weiß auch nicht, 10% oder wie viel du sparen kannst, ist im nächsten Monat immer noch irgendwie 10%.
So okay, also das heißt, aber die Löhne, die sind auch, also die haben sich stabilisiert, haben sie sich auch erhöht. Ich meine, die Preise haben sich erhöht, müssten ja eigentlich die Löhne theoretisch mitziehen, dass natürlich das auch irgendwie funktioniert.
Ja, die sind auch mitgezogen. Okay. Genau, die haben sich eigentlich auch angepasst. Mhm. Was am Anfang nicht so schnell angepasst werden konnte, hat sich jetzt langsam so ein bisschen wieder eingependelt, aber grundsätzlich ist es teurer geworden. Hm. Also
gut, eben. Jetzt Marktöffnung wird wahrscheinlich dann wieder in der Gegend. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, dass eine Stabilität herrscht, oder? Ich glaube, so habe ich es zumindest jetzt auch im Gespräch wahrgenommen, die Stabilität ist eigentlich der große Pluspunkt. Dass man einfach mal ein bisschen Ruhe hat etc. Und das, was ich habe, ich kann mich auf andere Dinge fokussieren, nicht jeden Tag Netflix-Kurs checken.
Voll! Das ist definitiv so und man kann jetzt auch ein bisschen besser kalkulieren. Mhm. Vorhin war es so, die Leute haben eigentlich in Autos investiert und in Land.
In Autos?
Ja, haben Autos gekauft, weil sie einfach wirklich noch so in werthaltende Dinge investiert haben, um nicht diesen Pesos zu haben, der sowieso ständig den Wert verliert.
Ein Auto ist ja nicht werthaltig. Ich meine, fährst du ein bisschen, hat schon wieder...
Nein, du musst jetzt zuhören. Ich habe mir ein Auto gekauft.
Jetzt kommt's.
Ja, genau. Letztes, also vor der Amtseinführung, und ich habe es dieses Jahr zum genau gleichen Preis wieder verkauft. Eigentlich habe ich es teurer verkauft, aber der Dollar ist auch noch ein bisschen gesunken. Deshalb habe ich Schweizer Franken am Ende das Gleiche erhalten. Das ist auch so für uns so schwer vorstellbar, dass das funktioniert. Aber wieso ist das so? Sie hatten eine Shortage an Gebrauchtwagen. Das heißt, die haben dir eigentlich für die Gebrauchtwagen mehr bezahlt als für die Neuwagen.
Aber hast du einen Neuwagen gekriegt?
Ich habe am Anfang einen Neuwagen gekauft. Okay. Aber ich hätte für den fast gleichen Preis hätte ich ein Auto oder hätte ich viele Autos kaufen können, die schon irgendwie 150 Kilometer hatten, schon 10 Jahre alt waren.
Ja, warum? Da kaufst du ja keine Occasion. Oder war es dann auch so knapp mit Neuwagen?
Die Neuwagen hatten damals auf jeden Fall einfach so krasse Steuern und Abgaben und so weiter drauf, dass die Leute eigentlich Gebrauchtwagen gekauft
haben. Aber du musstest die auch bezahlen, oder? Aber du hast einfach gesagt, okay, ich habe ein bisschen mehr Kaufkraft, kauf mir einen neuen. Aber die Steuern hättest du auch bezahlen müssen.
Also ich muss ehrlich gesagt, ich habe mit dem Schweizer Mindset natürlich gekauft, weil ich dann weiß, was ich gekauft habe und nicht irgendwie die Katze im Sack.
Sehr gut.
Deshalb habe ich eigentlich das gekauft, weil ich habe bis am Ende nicht richtig verstanden, wieso sind die fast gleich teuer. Ein 10-jähriges Auto und ein Neuwagen. Und die haben mir das so erklärt, irgendwie, dass das wegen diesen Abgaben und so weiter einfach ja, so Sinn macht. Und dann sind die wirklich auf mich zugekommen von dieser Stadt, da ich gelebt habe, und haben mitbekommen, dass ich mein Auto verkaufen möchte, und haben gesagt, hey, wir zahlen dir das, das und das, wir wollen Gebrauchtwagen. Und
okay,
ich so, okay, gut, dann nehmt diesen, aber okay,
krass.
Ist so für uns unvorstellbar, wie das Ganze funktioniert.
Wie ist es mit den Wohnungen? Das war auch so ein Thema, was wir in der Presse wieder lesen. Wohnungsknappheit oder teure Wohnung und Korruption, ob du eine Wohnung kriegst, welche etc. Wie ist das heute? Wie ist der Wohnungsmarkt? Ich glaube, es gab auch extrem wenig wurde gebaut, glaube ich. Ist das richtig? Also so lese ich das zumindest oder habe ich es gelesen in den Medien, anno dazu mal. Und jetzt wird wieder mehr gebaut. Keine Ahnung. Also du warst ja mehr außerhalb, nicht in der Großstadt, aber hast du da auch irgendwas entdeckt oder gesehen oder mitbekommen?
Also vorhin wurde einfach sicherlich ziemlich günstig konnte gebaut werden, wenn man als Ausländer man das so umrechnet. Und jetzt sind die Preise eigentlich auch ja, so ein bisschen im Normalbereich, so Rohmaterialien und so weiter, sind gestiegen. Und wie es mit dem Wohnungsmarkt aussieht, kann ich nicht so gut beurteilen. Eine Knappheit da, es ist so viele Möglichkeiten, so viel Land, so viele, das habe ich jetzt so nicht mitbekommen.
Okay. Aber so würdest du jetzt so overall, ja, was ist dein Fazit, wenn du sagst, macht es gut, also Javier Milei, afuera, hier, weg, alles raus und so, macht es gut oder nicht? So aus deiner Wahrnehmung, auch vielleicht aus deiner persönlichen Sicht.
Ja, ich habe natürlich auch mit meinen Kollegen jetzt stark darüber diskutiert, oder wie sie das vor allem auch wahrnehmen. Und ich muss sagen, ich denke, ich bin eher positiv eingestellt. Ich denke, es braucht seine Zeit und es wird auch seine Verlierer in diesen ganzen Umstellungen geben, natürlich, die es auch sehr stark treffen kann, gerade wenn man von Minderheiten spricht und so weiter. Das ist sicher nicht einfach. Als Gesamtes, wenn man die Regierungen von vorhin betrachtet hat, die wirklich sich eigentlich die Wähler gekauft haben, die arme Bevölkerung gekauft haben und sie eigentlich nur noch ärmer gemacht haben, muss ich jetzt sagen, hatte ich das Gefühl, die Leute haben Hoffnung, es geht in eine Richtung der Stabilität, Preise haben sich auch etwas normalisiert. Ich muss auch nicht für $12 zum Coiffeur runter, die sind auch 5 Stunden da und irgendwie 7 Leute machen irgendetwas. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es kommt so auf ein normaleres Niveau, was dem Land sicherlich gut tut, weil sie haben ja eigentlich alles. Das ist eigentlich mein Fazit. Das ist so ein irrsinniges Land. Sie haben eigentlich alle Rohstoffe, alles haben sie und einfach die Administration von sie bis heute. Ja.
Es gibt so, Argentinien ist die Schweiz von Südamerika, irgendwie so, oder? Ist das richtig? Oder wie, kennst du das Sprichwort? Oder das?
Ja, es war einmal eines der reichsten Länder, oder? Und das wurde einfach in den Boden gewirtschaftet mit der ganzen Korruption und alles, weil sie eigentlich die ganzen Bodenschätze und alles hätten sie. Mir kommt jetzt gerade noch in den Sinn, ein Kollege von mir hat gesagt, jetzt mit der Öffnung haben wir auch mehr Zugang zu Technologie, wir haben mehr Zugang zu, versuchen natürlich auch Fachkräfte ins Land hinein zu bekommen, was vorher vieles verkauft wurde oder nach außen gegeben wurde und das eigene oder wenige Leute haben von dem profitiert dann am Ende. Und so sind sie schon ziemlich, würde ich mal so behaupten, positiv gestimmt. Ich denke, er ist auch ein bisschen humaner geworden. Da weiß ich, meine Kollegin hat gesagt, okay, er hat wahrscheinlich auch seine Lehrgelder oder gewisse Sachen bezahlt. Er
ist zum Staatsmann gereift wahrscheinlich.
Auch. Was so eine Aufgabe wahrscheinlich auch mit sich bringt. Mhm. Und deshalb, mein Fazit ist eigentlich ziemlich positiv.
Cool. Wenn wir mal schauen, wie es weitergeht, du wirst ja wahrscheinlich, keine Ahnung wann, wieder dieses Jahr, gehe ich jetzt mal davon aus, wieder nach Argentinien reisen, dann kannst du uns wieder berichten, wie es sich verändert hat in dieser Zeit.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, ich danke dir vielmals für den kurzen kleinen Einblick, wie es in Argentinien ausschaut. Und falls du auch Erfahrung gemacht hast in Argentinien, lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Bin ja auch gespannt darauf, weil ich bin ja sehr interessiert, auch wie es in der Argentinien weitergeht. Vielleicht ist auch mal das Bitcoin-Thema größer. Es gibt immer wieder so Themen rundherum. Mal schauen, wie es da auch weitergeht. Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir.